rennt und trennt.
Herzlich willkommen beim Grenzgänger-Podcast mit Gästen aus dem Innviertel und dem Passauer Land. In dieser Folge zum Thema Klosterleben sind wir im Passauer Land zu Gast bei Schwester Josepha im Zisterzienserinnenkloster Thürnau und im Innviertel bei Chorherr Matthias im Augustiner Chorherrnstift Reichersberg.
Ja, mein Name ist Matthias Gassner. Ich bin seit 2023 hier im Stift Reichersberg, zurzeit im Noviziat. Ich bin tatsächlich auch ein gebürtiger Reichersberger, also ein waschechter Innviertler. Habe vor meinem Eintritt im Kloster schon Theologie studiert, war auch immer kirchlich irgendwie integriert, verbunden, mal mehr, mal weniger. Und letztendlich habe ich meinen Weg jetzt hierher gebracht. Ja. Unser ältester Chorherr ist der Herr Roman, hier im Haus, aber nicht nur hier im Haus, eben auch in der ganzen Kongregation in der österreichischen, also wie ich in der Kongregation der Jüngste bin, und wir feiern ja heuer unser 940-jähriges Bestehen hier im Haus. Wir sind 1084 gegründet und heuer auch parallel seinen 100. Also zwei große Jahreszahlen, sagen wir so, die wir heuer feiern dürfen, so Gott will. Ne? Aber zurzeit ist er fit und eifert schon hin auf seinen 100. und bereitet schon die ersten Ansprachen vor. Ja, der Herr Roman, wenn es sein muss, liest auch noch Messen, also feiert die Messe mit uns. Jetzt vor zwei Wochen hat er ein Begräbnis zelebriert, die Dame hat sich das so gewünscht und dem Wunsch ist er auch nachgekommen mit seinen 100 Jahren, bald 100 Jahren. Bei uns Chorherrn ist es grundsätzlich so, das steckt schon im Namen ja auch, dass wir sind keine Mönche. Ne? Wir reden uns nicht mit Bruder und Frater an, sondern mit Herrn. Also wir treten hier ein als Herr und wir sterben hier raus als Herr. Mein Fall der Herr Matthias. Wir sind also keine Mönche und früher war es so, dass die Mönche nicht Priester waren grundsätzlich. Der Mönch kommt vom Monos, der alleinlebende, eher zurückgezogen lebende, allein mit Gott. Ne? Einsiedler kennt man auch, so in diese Richtung geht es. Wir Chorherren waren immer die Frontkämpfer, die irgendwie draußen waren und Seelsorge betrieben haben. Das steht auch in unseren Konstitutionen. Unsere Grundaufgabe ist das Heil der Seelen. Sprich, die klassische Form, die die katholische Kirche erkennt, ist das Priestertum. Oder wir haben auch unser Herr Andreas, ist ständiger Diakon. Und das ist unser Grundauftrag von uns Chorherren allgemein. Auch hier im Haus ist es so. Grundsätzlich leben wir auch hauptsächlich von der Seelsorge und von unserem Gehalt. Den geben wir in einen gemeinsamen Topf, unseren Priestergehalt, sagen wir so, unseren Diözesangehalt. So finanziert sich schon mal ein Großteil für uns vom Konvent. Aber dieses Haus ist ja auch nicht unbedingt klein und irgendwie muss das auch erhalten werden. Und dann haben sich halt noch andere Bereiche entwickelt, wie zum Beispiel das Bildungszentrum ist gefallen, wo wir Erwachsenenbildung betreiben. Das ist übrigens unser Herr Roman mitbegründet hat. Er ist das älteste Erwachsenenbildungszentrum im deutschsprachigen Raum. Wir vertreiben auch Wein, genau, unseren Klosterladen zum Einkaufen. Wir bieten Stiftsführungen an, mittwochs und sonntags um 15 Uhr. Die jeweils entweder ich oder einer meiner Mitbrüder selbst hält. Und indirekt, muss man ja sagen, ist es auch wieder Seelsorge. Wenn wir Chorherren dann direkt, ist ja egal, Seelsorge passiert nicht nur im Gottesdienst oder im direkten, ja, sakralen Raum. Das kann überall passieren, auch im Bildungszentrum, ne, bei Kursbegleitungen und so weiter. Wir haben auch einen Gästebetrieb mit 64 Betten. Wir liegen direkt am Radweg, am Innradweg, also wenn man das Innviertel kennenlernen will, dann ist es eine gute Gelegenheit, auch mal vorbeizuschauen. Das Einfachste wäre, über unsere Homepage das Online-Formular auszufüllen und das Zimmer ist gebucht oder in der Verwaltung anzurufen. Die Nummer findet man bei Dr. Google. Das Stift ist grundsätzlich immer geöffnet. Die Stiftskirche ist immer offen, also herzliche Einladung, da mal vorbeizuschauen, zu verweilen im Gebet oder sich einfach des Schönen darin zu erfreuen, der Kunst. Und die Führungen, die eben immer ein Chorherr hält, da dringt man dann auch noch tiefer in das Kloster ein, sieht Kunstobjekte, Sakralobjekte, kommt in unseren Kreuzgang, auch in unsere Bibliothek. Was besonders vielleicht ist an unserer Bibliothek, die wurde circa Mitte 17. Jahrhundert errichtet und erbaut an dieser Stelle, wo sie heute ist. Sie ist noch immer im Originalzustand. Also sie ist noch nie renoviert worden und ist sehr gut erhalten. Natürlich hat der Wurm ein bisschen seine Spuren hinterlassen, aber trotzdem ist sie gut erhalten.
Wie kommt es zu der außergewöhnlichen Entscheidung, als junger Mann ins Kloster zu gehen?
Natürlich ist es eine Entscheidung im End, ganz klar. Man muss sich bewusst dazu entscheiden. Das hat mir auch ein guter Freund eindringlich gesagt. Ich habe lange Zeit geglaubt, naja, quasi Gott sucht sich sein Personal aus und der riecht es dann. Nein, so ist es nicht. Also es braucht die persönliche Entscheidung im Ende dann dazu. Ich glaube aber dennoch, dass das alles ein Prozess ist. Also wenn man jemanden kennenlernt, dann funkt es einmal, dann kennt man sich, man trifft sich immer wieder, man lernt sich kennen und alle Seiten und Facetten kennen und ich glaube, so ist es im Kloster auch, bei mir zumindest. Bin ja klassische Kirchenkarriere natürlich Ministrant gewesen und Co. Und was für mich auch ganz wichtig war, das wird mir auch jetzt bewusst, ich habe immer wieder auch Leute um mich gehabt, die mir was zugetraut haben. Und so wächst man dann irgendwie rein in das Ganze. Ich glaube, es geht auch um dieses, wenn man spürt, man ist gebraucht. Ne? Und natürlich, dann kommt die Entscheidung. Ja, mit der hadert man auch. Also bei mir war es schon so. Es war auch nochmal eine intensive Zeit, um das so zu sagen. Der Unterricht im Kloster, das Noviziat, der Novizenunterricht, schaut so aus. Was macht Kirche aus? Was lehrt Kirche? Was gibt es da für Dokumente? Ein großer Teil bei uns im Kloster oder generell in der Kirche ist die Liturgie, das Feiern, der Gottesdienst. Also man schaut sich auch das nochmal an. Ich habe jetzt mit meinem Novizenmeister, mit dem Herrn Johannes, die Einführung ins Messbuch mal fix und fertig durchgemacht. Das ist auch mal interessant, das liest man meistens nicht. Dann natürlich die Ordensgeschichte allgemein. Wo entsteht Ordensleben? Wo sind die ersten Mönche? Da sind wir aktuell gerade. Dann schauen wir uns den eigenen Orden an. Wo entstehen wir Augustiner Chorherren? Wo sind unsere Wurzeln? Unseren Ordensvater lernen wir kennen, unsere Ordensregel. Genau, und die Hausgeschichte natürlich auch.
Wie sieht so ein typischer Tagesablauf im Kloster aus?
Der Tagesablauf schaut so aus, dass wir um 6.30 Uhr die Laudes haben. Das ist das Morgengebet der Kirche. Darauf folgt dann die Konventmesse, die auch gleichzeitig die Pfarrmesse ist. Also da kommen die Reichersbergerinnen und Reichersberger, aber auch von außerhalb Freunde des Hauses, sagen wir so, die dann mit uns dann die morgendliche Mess feiern. Danach geht es weiter zum Frühstück, das dann relativ formlos ist. Also jeder Mitbruder frühstückt, trinkt seinen Kaffee, bevor er dann halt seinen Aufgaben so über den Tag nachgeht. Die meisten Mitbrüder fahren dann mal in die Pfarr raus. Wir betreuen ja auch umliegend die Pfarren eben, unsere Stiftspfarren und auch inkorporierte Pfarren. Der Herr Andreas, unser ständiger Diakon, ist auch Hofmeister. Der hat zum Beispiel die Verwaltung unserer Gebäude über. Wir vermieten auch Wohnungen und so weiter. Das managt er und quasi alles, was Gebäude- und landschaftstechnisch, Forst, ist auch in seiner Hand. Er hat ein eigenes Büro. Ja, da werken wir dann so dahin den Vormittag über und mittags kommen wir dann um 11:30 wieder in der Chorkapelle zusammen, beten da die Lesehore und die Mittagshore. Die Lesehore sagt schon Lesehore, dort lesen wir zwei längere Lesungen, meistens eine biblische und irgendein Vätertext von irgendeinem Kirchenlehrer oder irgendeinem sonst einem gescheiten Mensch aus dem kirchlichen Kreis. Die Mittagshore ist das Mittagsgebet und dann geht es endlich zum Mittagessen. Ne? Nachmittags ist dann wieder meist nach einer kleinen Siesta dann Arbeitszeit und abends schließt der Tag dann mit der Vesper ab, mit dem Abendgebet um 18 Uhr. Ora et labora, sagt der Benedikt. Wir sind zwar keine Benediktiner, aber bei uns ist es auch so, ja. Ab Pfingsten haben wir dann unsere Konzertreihe, also den ganzen Sommer bis Weihnachten über, sind monatlich Konzerte. Heuer natürlich wird es nochmal speziellere Dinge geben, durch das, dass wir eben unser Jubiläum feiern. Am 5. Oktober, am Todestag unseres Stifters Werner, kommt heuer das Bruckner Orchester zu uns in die Stiftskirche. Also da herzliche Einladung auch schon dazu. Heuer gibt es dann nochmal eine Jubiläumsfeier, wo wir gleichzeitig unser Jubiläum dieses Jahr abschließen und den Geburtstag von unserem Herrn Roman feiern, so Gott will, von unserem 100-jährigen Mitbruder am 3. November, Festgottesdienst mit Agape anschließend.
Ein sehr ereignisreiches Jahr also. Zum Abschluss noch eine Frage, die mit unserem Motto Herr Rent und Trend zu tun hat. Was verbindet das Innviertel denn mit Bayern?
Ja, wir sind mit Bayern verbunden und getrennt. Wortwörtlich, das Innviertel war Bayern früher. Geschichtlich sind wir so verbunden, da haben wir noch einen Überrest bei uns in der Stiftskirche, sieht man den auch gut. Wenn man das Fresko anschaut von Christian Wink, sieht man im hinteren Teil eine Szene, wo Augustinus, unser Ordensvater, den Chorherrn gerade die Ordensregel überreicht. Im Hintergrund sieht man Chorherren, die einen weißen Talar tragen, also das ist das Ordenskleid, das wir anhaben, und ein Chorhemd darüber, ein weißes, und das weist noch auf die bayerische Zeit hin. Früher in Bayern haben wir Chorherren weißen Talar getragen, vorn kniet ein schwarzer Chorherr, also so wie wir heute auch ausschauen, das ist der erste Österreicher sozusagen. Da hat sich der Maler einen kleinen Witz unter Anführungszeichen erlaubt. Hinten im Horizont noch die Bayern, schön eingemalt, die Chorherren von Bayern. Vorn kniet schon der erste Österreichische. Das ist circa aus der Zeit, wo das Innviertel dann österreichisch wurde.
Ein gutes Schlusswort. Danke für das Gespräch und für den akustischen Einblick ins Klosterleben.
Gern.
Und wir fahren jetzt über den Inn ins Passauer Land, wo im Zisterzienserinnenkloster Thürnau Schwester Josepha auf uns wartet. Sie nimmt uns mit auf ihrem spannenden Weg von Erika zu Schwester Josepha.
Seit meiner Einkleidung heiße ich Schwester Josepha. Getauft bin ich auf den Namen Erika. Also ich bin schon religiös geprägt aufgewachsen. Eigentlich so mit 14, 15 so Konfirmation, dass da es angefangen hat, eine Rolle zu spielen, wo mich dann auch mal der Gedanke gestreift hat, dass es eigentlich ganz schön wäre, so ein Leben im Kloster. Die Sache hatte dann nur einen Haken. Ich habe es gerade schon gesagt, Konfirmation, ich war evangelisch. Deswegen habe ich das dann erstmal nicht weiter verfolgt, weil Kloster war für mich katholisch, also habe ich die falsche Konfession, und damit hat sich das Thema dann erledigt. Dann bin ich nach Hamburg gezogen. Da hatte ich dann auf einmal die Anonymität. Also ich habe einfach die Anonymität von der Großstadt gebraucht, um auch dann für mich festzustellen, dass die evangelische Kirche eigentlich nicht meine Kirche ist, dass sie mir nichts gibt. Und dann kam mir eigentlich erst der Gedanke, man kann seine Konfession ja auch wechseln. Und dann habe ich mich im Pfarrbüro gemeldet, habe gesagt, ich würde gern mehr über die katholische Kirche, über den katholischen Glauben wissen. Da war der Gedanke dann wieder da, ob das Kloster was für mich sein könnte. Und dann waren für mich eigentlich die zwei Orden, wo ich gesagt habe, die finde ich interessant, Karmeliten und Zisterzienser. Bei den Karmeliten war es halt so, da hätte ich quasi mehr oder weniger gleich ins kalte Wasser springen müssen, weil die hatten halt kein Gästehaus, sprich ich hätte gleich mitleben müssen, um das Leben kennenzulernen. Waren die Karmeliten also raus aus dem Rennen? Aber ich war neugierig, was machen die eigentlich in so einem Kloster? Ich hatte ja keine Ahnung. Gut, dann Zisterzienser sind noch übrig sozusagen, und dann, die haben ja auch Gästehäuser, suche ich mir jetzt einfach mal irgendeins aus und mache da Urlaub und hole mir quasi die Bestätigung, dass das nichts für mich ist. Und dann bin ich im Internet auf die Suche gegangen und irgendwie hier in Thürnau gelandet. Habe mich für eine Woche Urlaub angemeldet, und dann hatte ich das interessante Gefühl, ich will hier nicht wieder weg. Vorher war es immer so, ja, schön Urlaub, hier gefällt es mir, aber zu Hause ist auch ganz schön. Und wie ich dann nach der Woche Urlaub wieder zu Hause war, habe ich meine Familie damit, ich glaube, ein bisschen geschockt, dass das Kloster auf einmal wieder doch eine Option war. Das war dann das Eingreifen von oben, würde ich sagen. Der zweite Urlaub war dann im November 21, und da habe ich dann genau wie als Gast im Gästehaus gewohnt, habe aber mit den Schwestern das Stundengebet gehabt und mit ihnen gegessen und auch mitgearbeitet. Und das war dann für mich so das letzte i-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, ich glaube, da will Gott mich haben. Ich weiß zwar nicht warum, aber er will mich haben. Also meine Familie wusste, dass ich mich nach dem Urlaub entscheiden will. In dem Augenblick, wo ich ihnen geschrieben habe, ob wir uns am Wochenende danach über Skype treffen, wussten sie es eigentlich schon, weil ansonsten für eine bloße Urlaubserzählung hätten wir uns nicht über Skype treffen müssen. Und dann habe ich meine Chefs um ein Gespräch gebeten. Interessanterweise hatte ich mich vor dem Urlaub, genau am letzten Tag, mit meinem Chef darüber unterhalten, wo ich hinfahre. Und er hat dann in dem Gespräch, wo ich ihm gesagt habe, ich möchte gerne kündigen, aus den und den Gründen, weil ich eben ins Kloster gehen möchte, hat er gesagt, ja, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Ich glaube, er hat zwar gehofft, dass ich mir noch ein bisschen Zeit lasse damit, aber Er war dann zumindest schon mal so ein bisschen vorgewarnt. Also der eine Kollege hat einen Tag darüber nachgedacht, dann hat er es mir strikt verboten. Der nächste Kollege meinte, ich solle doch lieber zur Bundeswehr gehen, in den Sanitätsdienst. Wie er auf die Idee gekommen ist, weiß ich nicht. Also da gab es dann schon durchaus interessante Reaktionen. Auch die, schade, dass du gehst. Was ihnen allen eigentlich relativ klar war, glaube ich, weil sie anderer Meinung waren, haben sie es nicht gesagt, dass sie mich nicht halten können, selbst wenn sie wollten. Genau, und dann habe ich eben meine Zelte abgebrochen. Also erst habe ich meinen Job gekündigt, dann hinterher meine Wohnung, sämtliche Versicherungen. Dann wurde mein Haushalt nach und nach kleiner. Ich habe da auch noch ein paar Leute geschockt, meine Vermieterin, meine Nachbarn. Die Möbel hat mein Nachmieter behalten, die ganzen Krimskrams, die er sich in 8 Jahren angestaut hatte, habe ich verschenkt, teilweise an ein Sozialkaufhaus. Genau, und dann hatte ich am Ende nur noch 2 Reisetaschen und den Schlüssel eines Hotelzimmers. Also es war schon ein komisches Gefühl, dann, ich war zu Weihnachten nochmal zu Hause bei meinen Eltern, damit es schon irgendwie wichtig war, nochmal mit ihnen Weihnachten zu feiern. Und dann, genau, bin ich mit 2 Reisetaschen und ohne sämtliche Schlüssel einmal quer durch die Republik gereist. Wenn man ins Kloster kommt, ist man erstmal Kandidatin oder Postulantin für ein Jahr. Nach dem einen Jahr gibt es eine Abstimmung. Das, in meinem Fall war es jetzt so, der ganze Konvent zustimmen muss, dass ich zum Noviziat zugelassen werde. Dann gibt es die Einkleidung. Die war jetzt bei mir im Januar, Ende Januar. Dann sind es 2 Jahre Noviziat. Danach kommen insgesamt 5 Jahre zeitliche Profess und danach die ewige Profess, wobei vor den jeweiligen Professablegungen dann nochmal der Konvent befragt wird, ob sie der Meinung sind, dass das weiterhin mein Weg ist oder nicht. Den Ordensnamen gibt es dann übrigens mit dem Anfang des Noviziats. Also vorher hatte ich auch noch meine ganz normalen Klamotten an während des Postulats. Nach dem Noviziat, nach der Einkleidung, habe ich jetzt den Habit an. Der ist im Moment noch weiß. Das sind dann auch so die Merkmale, wo man gerade bei den Zisterzienserinnen dann erkennen kann, auf welcher Stufe sozusagen man gerade ist. Also als Novizin ist man ganz weiß. Dann hat man hier noch so einen Überwurf über dem Kleid, der ist im Moment auch noch weiß, wird dann mit der zeitlichen Profess schwarz. Und der Schleier, der wird dann erst mit der ewigen Profess schwarz. Den behalte ich also für die nächsten 7 Jahre jetzt so weiß. Dadurch, dass man den Habit anzieht, muss man sich jetzt morgens auch nicht überlegen, ziehe ich jetzt die rote Jacke an oder die blaue. Ne, man kommt auch mehr zur Ruhe, mehr bei sich an, finde ich. Immer den Wechsel hätte zwischen draußen und drinnen, wäre man im Kopf, glaube ich, nicht so bei sich oder bei Gott, sondern dann schon irgendwo mehr bei dem draußen, da hat man was gesehen und hier was gehört und da wird man die ganze Zeit von der Musik bedudelt. Das ist dann schon Ablenkung. Es klingt jetzt hart, aber man schottet sich schon ein bisschen ab, dass man die Außenwelt nicht so sehr an sich heranlässt und dadurch ist man, glaube ich, dann schon ein Stück weit freier, um diesen Leerraum, der dann entsteht, ja auch durch Gott ausfüllen zu lassen. Also nicht so sehr, was ich jetzt im geistlichen Leben erreichen kann, sondern was ich mir schenken lassen darf. Ich würde das geistliche Leben nicht so sehr als, ich kann das und das erreichen, sondern ich darf das und das machen, ich darf mich von Gott beschenken lassen. Also bei meiner Einkleidung hat es die Äbtissin so schön ausgedrückt, dass die nächsten 2 Jahre jetzt für mich eine intensive Zeit des Hörens sein werden, was Benedikt auch am Anfang von seiner Regel sagt. Höre, das ist das erste Wort von der Regel. Und dass man dafür halt auch um das Hören, auch auf seine leise innere Stimme, dass man dafür eben auch die Stille und die Ruhe braucht.
Vielen Dank für die Einladung und das Interview.
Bitteschön.
Und das war's schon wieder mit unserem Grenzgänger-Podcast.
Vierte. Ja, rennt und trennt.
Der Grenzgänger-Podcast ist im Rahmen eines Interreg-Projekts von S-Innviertel Tourismus und dem Passauer Land entstanden. Interreg Bayern Österreich 2021 bis 2027. Gemeinsam grenzenlos gestalten. Kofinanziert von der Europäischen Union.